Grüß euch miteinander. Wir haben uns als Älteste schon länger Gedanken gemacht, was wir mit euch zusammen in nächster Zeit in unseren Gottesdiensten anschauen möchten. Und das Thema Nachfolge hat uns nicht mehr losgelassen. Darum haben wir gefunden und beschlossen, in nächster Zeit, das heisst so bis Ende Juli, Ende August, werden wir das Thema Nachfolge ein bisschen als Überbegriff haben. Und ich fange gerade heute an mit diesem Thema. Nachfolge. Es passt ja auch irgendwie zu unserer Jahreslosung. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Nachfolge im christlichen Zusammenhang ist vielleicht für dich ein abgedroschener Ausdruck. Und vielleicht sogar für dich ein toter Ausdruck. Manchmal gehört, manchmal überhört, langweilig oder sieht man nichts. Und trotzdem, Nachfolge wird unser Thema sein. Unter Nachfolge kann man so viel darunter verstehen. Es hat viel drinnen Platz. Natürlich geht es um die Nachfolge von Jesus. Zum Beispiel Jesus als unser Vorbild. Unser Vorbild. Es geht darum, unser Leben von Jesus zu gestalten. Wir haben uns ein paar Fragen dazu gestellt. Lassen wir uns von Jesus lehren? Ist er unser Vorbild? Habe ich Jesus vor Augen? In allem? Als Gemeinde? Ja, ganz sicher. Wir sind doch eine christliche Gemeinde. Als Arbeitszweig in der Gemeinde? Natürlich. Jesus ist unser Antrieb. Als Privatperson? Ja, auch. In stiller Zeit? Sicher. In der Familie? Grundsätzlich schon. In den Ferien? Manchmal. Im Alltag? Ja, wette ja. Am Montagmorgen? Ehrlich. Wenn ich so daran denke, wenn mich der Lehrer oder der Chef stresset, mit der Alkoholiker am Bahnhof anmacht, wieder so ein Vollpflock von Autofahrern ohne Lichter herkommt, dabei haben wir doch jetzt gerade gelernt, jetzt fahren wir nur noch mit Licht. Wenn es um Prioritäten zu setzen geht, das Geld wieder nicht reicht, uns auf dem Handy oder Kompi Bilder von blotten Leuten faszinieren, ich im Ausgang oder am Feiern bin, mit Kollegen, die Jesus nicht kennen, unterwegs bin, habe ich in all dem Jesus vor Augen. Merken wir es? In all dem geht es um Nachfolge. Es geht um unser ganzes Leben. Um nichts weniger. Und wir haben hier die Wange, haben wir schon manchmal angeschaut. Und eigentlich geht es hier auch genau um das, um Nachfolge. Nachfolge ist Leidenschaft, ist Hoffnung, ist Mut. Es geht aber um dein Leben. Um mein Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen, wir mit ihm gehen, wir unser ganzes Leben nach ihm ausrichten, dann müssen wir auch in die Bibel schauen. So, wie es Ruth Metis hat gemacht. Was in der Bibel drin steht, was Jesus hat gemeint mit Nachfolge. Jetzt kommen wir zur Predigt. Die Predigt von heute habe ich überschrieben mit Nachfolge, der erste Schritt. Und der erste Schritt gehört ihr dann vielleicht raus, ich tue es nicht näher umschreiben. Nachfolge ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Nachfolger sein ist ähnlich wie ein Schüler oder wie ein Lehrling zu sein von Jesus. Wer Jesus nachfolgt, will und wird von ihm lernen. Darum geht er ihm auf Schritt und Tritt hinten nach. Schaut und lasst ihm zu und probiert aus. Wer hinter Jesus nachgeht, ist aber nicht alleine. Das sind noch andere. Er ist Teil von einer Gemeinschaft. Teil von einer Lehr-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft. Miteinander lehren, arbeiten, leben. Darum geht es in Nachfolge von Jesus. Wie wird man Teil von dieser Gemeinschaft? Solche Lehrer-Schüler-Verhältnisse, wo Schüler an einem Lehrer, an einem Rabbi folgen, waren zur Zeit von Jesus eine ganz normale Art für das Lehren. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Jesus und den Rabbis von dieser Zeit. Ein Rabbi hat sich seine Schüler nicht ausgesucht und zu sich gerufen. Sie haben sich aus irgendeinem Entschluss ihm angeschlossen. Sie mussten sich sozusagen bewerben. Bei Jesus war es anders. Bei Jesus ist es anders. Die Jünger von Jesus bewerben sich nicht. Jesus ruft sie. Folge mir nach. Komm mit mir. Schau, wie ich es mache und mache es auch so. Jesus ruft sie mitten im Alltag aus ihrem bisherigen Leben raus. Manchmal ganz unerwartet. So haben es die Fischer, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes erlebt. Oder Matthäus, ein Zöllner, hat es so erlebt. Was er selber über seine Berufung erzählt, werden wir heute genauer anschauen. Ich lese aus Matthäus 9, die Verse 9 und 10. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Der Gerd Theissen ist Professor für Neues Testament an der Universität Heidelberg und hat das Jesus-Buch geschrieben mit dem Titel «Der Schatten des Galiläers». In diesem Buch erzählt der Theissen die Geschichte aus der Perspektive des fiktiven Kaufmann Markus. Der Markus will Jesus lernen kennen. Darum geht er hinter Jesus her, kommt aber gerne einen Schritt spät. Er kommt gerne erst, wenn Jesus schon weitergezogen ist. An verschiedenen Stationen trifft er Menschen, die ihm von Jesus und seinen Taten und Worten erzählen. Und so wird der Markus schlussendlich zu einem Nachfolger von Jesus. Ein Nachfolger von Jesus, wie wir alle auch, nie direkt begegnet ist. Auf diesem Weg geht der Markus auch nach Bethsaida. Für das muss er durch den Zoll. Ganz überraschend trifft er dort nicht, wie erwartet, seinen alten Bekannten Matthäus an, sondern einen neuen Zöllner. Was mit dem Matthäus los ist, fragt er. Da fährt der neue Zöllner an, erzählen. Mein Vorgänger ist von Jesus angeredet worden, hat alles lassen da und ist mit ihm gezogen. Bevor er zu Gerechtem ist mit ihm gegangen, hat er mit Jesus zusammen hier im Zollhaus noch ein grosses Fest gefeiert. Und eingeladen waren Zöllner und sonst noch so abgerackte Typen hier aus der Gegend. Und jetzt kommen die Leute ständig zu mir und wollen weiter feiern. Wie mehr hören von Jesus, dabei habe ich doch gar nichts mit dem Jesus zu tun. Ich werde die Leute fast nicht mehr los. Eine kurze Jesus-Begegnung. Jesus bricht in eine Welt ein, wo alles seine klare Ordnung hat und sein gewohnt Gang geht. Wer verursacht Unruhe? Er stellt das Leben von einem Einzelnen total auf den Kopf. Aber nicht nur. Auch bei den Zöllnerfreunden von Matthäus weckt er Sehnsucht nach einem anderen Leben. Jesus' Wirken an dieser Zollstation hat Folgen gehabt. Oder Matthäus, der Jesus ist angesprochen worden, hat das Auswirkungen bis weit über sein Haus raus gehabt. Im Grunde bis heute. Aber jetzt von vorne. Jesus sieht der Zöllner Matthäus. Ausgerechnet ein Zöllner. Einer, der mit der fremden Besatzungsmacht, der Römer, zusammenarbeitet, mit ihnen geschäftet, für sie die Steuern eintreibt, dabei die Landsleute über das Ohr holt und jeden Sack wirtschaftet. Ihm begegnet nichts Angst, weder Verachtung. Ihn sieht Jesus. Eigentlich total unbrauchbar für sein Team. Wie soll der ein glaubwürdiger Zeuge von Gott werden? Wie soll der die frohe Botschaft von Gottes neuer Welt weiter erzählen, wenn die Leute ihn nur als Lügner und Bescheisser kennen? Jesus sieht ihn. Und genau ihn ruft er in sein Team. Scheinbar sieht Jesus tiefer als wir. Sieht er mehr als die Menschen, die ihm dann begegnet sind und irgendwie ja auch Recht hatten. Natürlich, Jesus weiß um die dunkle Seite von Matthäus. Aber Jesus entdeckt auch seine Sehnsucht. Sieht, dass der Matthäus mit seinem Leben nicht glücklich ist. Und genau weiß, dass in seinem Leben viel schief läuft. Jesus hört den Sturmschrei. Riech mich hier raus. Und er antwortet auf den Schrei. Er streckt dem Matthäus die Hand entgegen und sieht ihm, er soll ihm nachfolgen. Der Matthäus hat auch nicht mit so etwas gerechnet. Ausgerechnet er. Aber er muss nur noch einschlagen. Wir sind nicht der Matthäus an der Zollstation Galiläa vor 2000 Jahren. Wir arbeiten nicht mit findlichen Staaten zusammen. Wir bescheissen niemanden systematisch. Wir sehen in der Regel nicht aus wie Vaganten, sondern sind unserer Umgebung geschätzt. Aber auch uns schaut Jesus an. Und er sieht tiefer. Und er berührt uns an Stellen, wo auch wir für ihn empfänglich sind. Er sieht unsere Suche nach Glück, unser Grennen im Unglück. Er spürt unsere Sehnsucht nach jemandem, der zu uns steht. Er kennt unseren Wunsch, auch jemanden zu sein. Jesus sieht hinter unserer Maske, sieht unser Misstrauen anderen gegenüber, unsere Angst, zu kurz zu kommen, von anderen verletzt zu werden, unsere Angst, nicht für voll und gleichwertig genommen zu werden, wenn wir auf unsere Begabungen schauen, unseren Glauben, unsere Kraft. Er sieht unser Versagen und unsere Schuld, wo wir so gerne vor anderen verstecken und für uns behalten, wenn es nur ja niemand sieht. Jesus sieht uns und ruft uns aus dem Gefängnis raus, wo wir alleine sind, wir uns nicht frei bewegen können, unser Leben verkümmern. Er streckt uns seine Hand entgegen und sieht, schau, hier bin ich. Komm mit mir, folg mir nach. Du sollst leben. Wirklich leben. Das muss kein Berufswechsel oder Wohnortswechsel zur Folge haben. Kein radikaler Umbruch von unserer Lebenssituation. Aber wir brauchen es, dass wir von Jesus angesprochen werden. Dass wir unseren Platz in seiner Freiheit finden und einnehmen. Darum gilt auch für uns seine Aufforderung, komm mit mir. Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Jesus ruft Und der Matthäus reagiert sofort. Jesus fordert ihn auf, mit ihm zu kommen, ihm nachzufolgen. Der Matthäus steht auf und geht mit ihm. Die Reaktion von Matthäus ist nicht ein Glaubensbekenntnis, sondern ein gehorsames Machen, ohne Wenn und Aber, ohne Fragen. Es wird auch nichts weiteres erklärt oder begründet. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Einfach weil Jesus gerufen hat. Das ist Grund genug. Jesus ruft. Jesus ruft. Merkt ihr, dass das eine Grossaufnahme von Jesus ist? Der Matthäus, der von einem Moment zum anderen alles hat verlassen, seine Entschiedenheit, wird hier mit keinem Wort oder sonst irgendwie betont. Nicht auf ihn sollen wir schauen, sondern auf den, der ruft. Jesus. Hier wird Jesus ganz gross. Jesus, Gottes Sohn, Jesus der Christus. Jesus und seine Botschaft von Gottes neuer Welt. Wir erleben hier heute nach, was passiert, wenn der Himmel die Erde berührt. Wenn Gott in unsere Welt hineinkommt, einbricht, wenn er uns Menschen nachkommt. Jesus ruft, der Matthäus steht auf und folgt Jesus. Der Matthäus hat keine Ahnung, was hergeht, was ihn erwartet. Im Unterschied zur Berufung der ersten vier Jünger, wo Jesus von Menschenfischen redet, wird hier kein Zweck erwähnt. Komm mit mir, lauf mir nachher. Das ist alles. Woher es geht und für was das Ganze, darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Das kannst du getrost mir überlassen. Wenn es so weit ist, wird es dann schon sehen. So verlässt der Matthäus alles, was er hat. Nicht, um etwas besonders Grossartiges zu leisten, sondern schlicht, um hinter Jesus herzugehen. Nicht mit einem super tollen missionarischen Programm, auch nicht mit dem Ideal von einer kompromisslosen Jüngergemeinschaft vor Augen, sondern schlicht, der Matthäus hat Jesus vor Augen. Der Matthäus bricht die Brücke zum bisherigen ab und geht einfach mit Jesus vorwärts. Das, was sein Leben menschlich gesehen bis jetzt einigermaßen Sicherheit hat gegeben, lässt er zurück. Zugunsten totaler Unsicherheit. In Wahrheit aber zugunsten von absoluter Sicherheit und Geborgenheit in der Gemeinschaft mit Jesus. Es ist gut und nötig, dass wir uns als Einzelne und auch als Gemeinde wieder anschauen, durchbuchstabieren, was das heisst mit Nachfolge. Und uns fragen, was das für die Gestaltung von unserem persönlichen und unserem Gemeindeleben heisst. Verfolgen wir bestimmte Strategien, Ziele, Programme, Lebenspläne? Ist unser Blick auf Seien gerichtet? Oder laufen wir schlicht hinter Jesus nach? Haben wir ja um ihn vor Augen. Es ist doch so, im Gottesdienst am Sonntag, da tönt Jesus' Nachfolge für uns so klar, einleuchtend. Klar, wissen wir, wir sind ja schließlich hier in einer christlichen Gemeinde. Wir scheinen zu wissen, dass es nur im Land nachzufolgen. Wir singen und beten aus tiefstem Herz. Ja, wir wollen dir, Jesus, nachfolgen. Braucht du uns? Bist du unser König vom Herz? Und das stimmt ja auch. Spätestens am Montagmorgen werden wir eingenommen von unserem Alltag. Schule, Beruf, Ausbildung, Zeitdruck, Karriere, Geld, Sorgen, Krankheit, Ungewissheit und so weiter. Es nimmt unsere Gedanken, unser Handeln in Beschlag. So sind wir uns gewohnt. Das ist unser Alltag. Unser Matthäus' Alltag war es, am Zoll zu stehen. In den Alltag kommt Jesus. Jesus ruft, der Matthäus steht auf und geht mit ihm. Nachfolgen heisst, bestimmte Schritte zu machen. Und das fängt mit dem ersten Schritt an. Bereits mit meinem ersten Schritt verlasse ich meinen bisherigen Standort. Ich löse mich von meinem bisherigen Leben von etwas Neues an. Der Matthäus hat sein Zollhäuschen, der Petrus sein Netz verlassen, um mit Jesus zu gehen. Mit dem ersten Schritt hat für sie das Neue angefangen. Ihr Leben, das unterwegs sein mit Jesus, Nachfolge als Christ so, dass ich gern wieder vor dem ersten Schritt stehe. Gern wieder hören Jesus rufen, komm mit mir, folg mir nachher. Und das bedeutet gern wieder den ersten Schritt zu machen, um meinen Standort zu verlassen. Wie gern würden wir doch bleiben stehen. An Orten, wo es uns gefällt, wo es uns wohl ist. Schön, wenn es uns in unserer Gemeinde wohl ist. Wenn wir hier Freunde gefunden haben und wir mit ihnen unser Leben teilen können. Wenn hier Menschen sind, die uns Wertschätzung entgegenbringen. Wenn wir hier Aufgaben gefunden haben, die unser Herz dafür brennt und wir unsere Gaben einsetzen können. Das ist alles wunderbar. Aber wir stehen sofort in Gefahr, uns niederzulassen, uns einzurichten. Bleiben stehen. Sind wir aufmerksam genug, um zu merken, wenn Jesus weitergeht? Wenn Jesus aufsteht und uns ruft und sagt, kommt mit. Sind wir bereit, unseren jetzigen Standort zu verlassen und wieder einen ersten Schritt zu machen, weil Jesus ruft? Aber nicht nur an Orten, wo es uns gefällt, bleiben wir gerne stehen. Wir bleiben auch stehen, wo etwas zwischen uns und Jesus ist gekommen. Ungehorsam. Schuld. Wir können nicht weiter, weil wir an bestimmten Bereichen in unserem Leben nicht loslassen können. Wir an dem hängen. Das hindert uns, mit Jesus zu gehen. Was in deinem Leben tut, dich zurückhalten? Was nimmt dich gefangen? In welchem Lebensbereich lässt du niemanden anders mitreden? Was haltest du unter Verschluss, auch gerade vor Jesus? Mach den ersten Schritt. Folg dem Ruf. Komm mit mir. Tu das verlassen, was dich zurückhält. Komm aus deinem Versteck. Bei Jesus ist es wirklich ein Leben. Da kannst du durchschnaufen. Mach den ersten Schritt. Von dem ersten Schritt hängt viel ab. Er führt uns zurück in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er führt in die Freiheit. Etwas Neues kann anfangen. Der Himmel berührt die Erde. Wenn das Matthäus hat geholfen, dem verachteten Zöllner, wenn der Bescheisser zu einem Jünger von Jesus ist worden, dann gilt das ganz sicher auch dir und mir. Jesus sagt, komm mit mir. Ich strecke dir die Hand entgegen. Auf mich kannst du dich verlassen. Mach den ersten Schritt. Amen. Wir beten. Ja, danke, Jesus, dass du uns begegnest. Dass wir dich dürfen kennen, wir dürfen lernen kennen. Ja, wir haben dich in unserem Herz. Wir wollen dich gerne mehr in unser Herz hineinlassen. Du sollst unser Anliegen sein. Du sollst unser Leben dürfen gestalten. Nicht nur die Stunde, wo wir hier im Gottesdienst sind, sondern noch darüber hinaus, am Mittagessen, am Nachmittag, wenn wir vielleicht mit Freunden zusammenhocken, im Alltag, nächste Woche, in der Schule, im Beruf. Du bist da, du kennst uns. Du kennst uns bis zum Innersten. Du kennst meine Knörze, du kennst meine Ängste, du kennst aber auch, was mir Freude macht. Und ich will es dir herlegen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Weil nur das Inhalt ist von meinem Leben, wo mir der wirkliche Inhalt gibt. Jesus, berührt mich. Gang wieder neu. Und gerade heute. Amen.